So, guten Tag und willkommen zur letzten Sitzung der Differentialgleichung in diesem Semester, wo heute eigentlich jetzt nur noch mal eine Zusammenfassung, kurzer Rückblick auf die Vorlesung gegeben werden soll. Vorher aber, Werbung, ein Hinweis darauf, dass im nächsten Semester Seminar Ergodentheorie stattfinden wird. Und gestern war die erste Vorbesprechung und wir haben es gerade noch geschafft, den riesigen Andrang so ein bisschen abzuwehren, um für Sie noch Plätze freizuhalten. Und es wird eine zweite Vorbesprechung geben am kommenden Donnerstag. Da ja diese Ankündigung dieses Seminars sehr, sehr umfangreich war, mit diesen Vorabendsendungen, Spots und so weiter. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, wie gesagt, es gibt ein Seminar Ergodentheorie. Das folgt diesem Buch, An Introduction to Ergodic Theory, Peter Walters. Die erste Frage ist natürlich, was sind Ergoden? Kleine, geputzige Tierchen, fast vor dem Aussterben in nordtibetanischen Urwäldern. Oder sowas ähnliches wie Gebäude, ostasiatische, verwandt in Pagoden. Oder aber etwas ganz anderes und das kriegen wir dann raus. Also es geht bei der Ergodentheorie im Wesentlichen darum, Abbildungen oder Familien von Abbildungen zu betrachten. Phi von t bildet x nach x ab, t aus der Zeit. Die Zeit ist ein Element, von entweder den natürlichen Zahlen, den ganzen Zahlen, den nicht negativen Zahlen oder den reellen, den ganzen reellen Zahlen, mit der Eigenschaft, dass Phi von t plus s gleich Phi von t nach Phi von s ist. Es ist kein Zufall, dass Sie sich jetzt an etwas erinnert fühlen. Das sind nämlich gerade Eigenschaften, die Lösungsflüsse von Differentialgleichungen haben. Also da sind allerdings nicht negative oder insgesamt reelle Zeiten zuständig oder fallen an, ts aus t, aus der Zeit. Und für diskrete Zeit, also das heißt, t sind die natürlichen oder die ganzen Zahlen, ist es halt etwas einfacher, Phi von t. T ist jetzt eine diskrete Zeit, Phi von 1 hoch t, also die t-fache Hintereinanderausführung der Abbildung 1, sodass nur die eine Abbildung Phi von x nach x, Phi gleich Phi von 1 zählt. Also durch die ist der gesamte Fluss schon bestimmt. So, und jetzt fragt man sich, was macht Phi von tx langfristig, was für invariante Objekte gibt es und so weiter. Da Sie gestern da waren, können Sie das ja kurz darstellen. Ja, insbesondere unterscheidet man jetzt drei Fälle. Bitte, was, Livo?
Wenn ich jetzt den Fall R habe,
ja,
dann kann ich ja trotzdem nur die Einschränkung auf n quasi.
Ja, das ist richtig. Das ist durchaus richtig, aber wenn ich zum Beispiel ein immer wieder strapaziertes Beispiel nehme, den Kreis, den ich um sich selber drehe mit einer festen Geschwindigkeit. Okay? Und wenn ich dann Phi von 1, wenn ich einmal rum bin, dann ist Phi von 1 die Identität. Und zwischendrin passiert aber mehr, nicht? Sodass das ist natürlich jetzt ein gekünsteltes Beispiel, aber das zeigt so ein bisschen, dass man für kontinuierliche Zeit passiert in der Regel mehr als nur für Phi von n mal irgendeine feste Einheit hier. So, drei Fälle haben wir. X messbarer Raum mit einem Maß, also x f messbar und natürlich ist Phi dann auch messbar. Typischerweise nimmt man dann ein Phi-invariantes Wahrscheinlichkeitsmaß und kriegt dann solche Sätze wie Zeitmittel gleich Raummittel. Und das bedeutet, dass wenn ich eine reellwertige Funktion habe, messbar und integrierbar bezüglich μ, dann ist das folgende. Ich kann das Integral über f d μ berechnen, das ist eine Zahl. Und ich kann aber auch einfach f auswerten in Phi von, ich nehme mal diskrete Zeit, ja? Ich kann ja sowieso nur diskrete Zeit nehmen. Phi von Phi hoch n von x. Das kann ich nehmen, einfach angucken, was sind die Werte, wenn ich Phi einfach, wenn ich Phi iteriere und f immer auswerte entlang des Orbits. Da kann ich jetzt Folgendes machen, ich nehme hier hoch k, die kann ich addieren. K gleich 0 bis n minus 1. Und dann kann ich den Durchschnitt nehmen. Das ist sozusagen das Zeitmittel. Also ich laufe durch die Zeit mit n und mittle die Werte hier. Und dann gilt, dass das gerade rauskommt. Das Zeitmittel langfristig ist das gleiche wie das Raummittel hier. Das gilt natürlich nicht immer. Hier steht zunächst mal Abhängigkeit von x. Und diese x-Abhängigkeit ist, das gilt für nicht alle x, sondern nur für μ fast alle x aus x, dieser Grenzwert. Und außerdem ist es so in diesem Zustand noch gar nicht richtig, der Grenzwert existiert immer. Das Ergebnis, was rauskommt, hängt aber immer noch von x ab, im Allgemeinen. Und es hängt dann nicht von x ab, falls phi μ, das Paar, ergodisch ist. So, was heißt ergodisch? Ergodisch heißt, dass ich meinen Raum x nicht in zwei invariante Mengen von nicht-trivialen Maß zerlegen kann. Also, dass ich nicht sagen kann, ich habe eine Menge μ, eine Menge Teilmenge f von x mit positivem Maß, der hat das Phi von x immer in f bleibt, wenn ich in f starte. Wenn ich das ausschließen kann, dann nenne ich das ergodisch und dann gilt dieser Satz. Und das ist der individuelle Ergodensatz oder auch Birkhoffsche Ergodensatz. Kommt, glaube ich, aus dem Jahr 1934. Also ist noch nicht so irre alt. So, das ist ein Fall. Der zweite Fall ist xd-metrischer Raum. In dem Seminar kommen nur Kompakte dran. Und phi stetig. Das ist natürlich ein Sonderfall von diesem Fall, weil phi stetig, daraus folgt phi messbar, okay, bezüglich der Borel-Sigma-Algebra. Und alles, was hier steht, kann man natürlich darauf anwenden. Sofern man natürlich ein Maß hat, μ, auf der Borel-Sigma-Algebra, welches in diesem Sinne phi invariant ist. Also in diesem Sinne ist ja gar nicht hingeschrieben. Und dann ist die nächste Frage hier, gibt es μ, W-Maß, auf B von x, welches phi invariant ist. Und die Antwort ist, oder eine der, also die Antwort hier ist, wenn ich Kompaktheit habe, ja, dann gibt es das. Dann kann ich also diesen Satz anwenden auf dieses Maß μ. Okay, es gibt eins. Es gibt mehrere möglicherweise. Und dann kann ich diesen Satz halt auf jedes von ihnen anwenden, aber natürlich kriege ich immer was Unterschiedliches raus. Wenn ich in einem x hier starte, dann muss ich das irgendwann langfristig entscheiden, bezüglich welches μ es sich verhält. Nicht? Weil wenn es da mehrere gibt und so. Und meist gibt es viele. Welche sind wichtig? Also welche sieht man? Also welche sieht man physikalisch? Also welche sieht man mit dem Ergodensatz? Und die Antwort ist ungeklärt. Also diese Frage hat noch keine vernünftige Antwort. Das sind die physikalisch wichtigen, die physikalisch bedeutsamen invarianten Maße. Und es gibt verschiedene Ansätze, diese physikalisch wichtigen, die richtigen, die man sieht, zu charakterisieren. Ein Fall ist natürlich schön, in dem Moment, in dem ich ein eindeutiges phi-invariantes Maß habe. Dann gibt es gar nichts zu diskutieren. Dann passiert dieses hier nur für eins. In dem Moment, in dem ich mehrere habe, möchte ich entscheiden, welches von ihnen wichtig ist. Dafür gucke ich mir zumindest zunächst mal die Menge aller invarianten Maße an und mache mir ein bisschen Gedanken über die Struktur. Es zeigt sich, dass die Menge aller invarianten Maße, jetzt versehen mit einer vernünftigen Topologie auf Maßen und sowas, das muss man ja alles denn machen, eine kompakte, konvexe Menge ist. Und dass die Extremalpunkte dieser konvexen Menge, extremal im konvexen Sinne, gerade die ergodischen sind. So dass man hier einen schönen Zusammenhang kriegt zwischen funktionalanalytischen Eigenschaften, Konvexität und so, und diesen ergodentheoretischen oder maßtheoretischen Eigenschaften, Ergodizität. So, und jetzt dafür, um zu sehen, welche wichtig sind, dafür führt man Entropie ein. Entropie sagt sozusagen, wie zufällig ist ein Maß. Also wie viel neue Information kommt rein, wenn ich phi nochmal iteriere. Also wie viel Unvorhergesehenes passiert. Und über Entropie kann man jetzt weit lange reden. Das wird in dem Seminar oder soll in dem Seminar auch passieren. Da kann man viel dazu sagen. So, und der dritte Fall schließlich ist, x hat eine differenzierbare Struktur, also zum Beispiel eine Untermannigfaltigkeit oder allgemeine Mannigfaltigkeit, phi differenzierbar. Dann kann man noch mehr machen, dann kann man halt phi ableiten, ne? D phi. Und dann gucke ich mir die Ableitung an, jetzt in einem Punkt phi hoch n von x. Und dann ist das hier, das definiert mir dann so eine Folge von, ich nehme hier einen Vektor v, fange mit irgendeinem Vektor an, phi läuft rum und ich kriege immer eine andere Ableitung. Und dann kriege ich exakt etwas, was aussieht wie eine Lösung von x Punkt gleich a von tx. Die gleichen Eigenschaften hat das hier. Insoweit als eine Fundamentalmatrix davon, von dieser Differentialgleichung, sich genauso verhält wie dieses hier, nur beim einen ist die Zeit kontinuierlich, hier beim anderen ist die Zeit diskret. Und ja, sowas kann man denn machen. Und man kriegt da Tiefe und viele Ergebnisse. Man muss allerdings sagen, in dem Seminar werden wir nicht alles abdecken können, was es in der Theorie gibt. Höchstens 80%. So, das war der Werbeblock. Ach so, nochmal zurück in den Werbeblock, wo ich die Entropie nochmal sehe. Über Entropie kann man auch sehr viel sagen. Nicht zuletzt deshalb, weil es nicht nur einen Begriff von Entropie, sondern vielleicht 5 bis 10 gibt, die nichts miteinander zu tun haben. Sodass schon das Problem, überhaupt zu klären, welcher Entropiebegriff ist vernünftig und sinnvoll und sagt, was nicht ganz banal ist. Oder sagen wir mal sogar ungelöst. So, jetzt aber trotzdem zum Rückblick Differentialgleichung. Und zunächst mal, wir haben ja...
Wann genau soll jetzt die nächste Vorlesung?
Die soll am kommenden Donnerstag um zu einer Zeit stattfinden. Ja. Bitte? Um 12 bis ja, vor der Klausur hatten wir auch schon überlegt, dass es keine so gute Idee wäre. Mittendrin haben wir dann auch wieder verworfen, da kurze Pause in der Klausur zu machen. Also so danach, ich denke 15 Uhr wäre eine gute Zeit. Und vermutlich in diesem Raum müssen wir mal gucken, ob der frei ist. Das wird aber alles noch angekündigt. Moment, das soll ich nochmal hier dazu schreiben. Halt, nochmal zurück in den Werbeblock, richtig. In letzter Zeit ist Ergodentheorie auch in der Zahlentheorie sehr prominent geworden. Das ist interessant und ich verstehe davon nichts. Also hier in dem Seminar geht es tatsächlich um diese zahlentheoretischen Zusammenhänge so gut wie gar nicht.
Warum interessieren die dich dafür?
Das weiß ich nicht. Es gibt jetzt flattern ständig irgendwelche Ankündigungen von Ergodic Theory and Number Theory und so weiter. Also in Oberwolfach ist da jetzt eine Arbeitsgemeinschaft und noch eine Tagung irgendwie in Holland und so. Hier die Algebraiker interessieren sich auch dafür. Und ja, muss man die mal fragen. Aber es ist wohl so, dass sich da gerade im Moment Zusammenhänge auftun, die noch nicht so richtig überblickt werden. Das kann auch sein, dass das diese typische Hype-artige Entwicklung ist, dass erstmal alle glauben, dass alle Probleme damit gelöst werden können. Nach 3 bis 4 Jahren Beschäftigung damit stellt man fest, einige kann man lösen, die meisten nicht. Und dann flaut das wieder ab. Was mit Chaos und Fraktalen war es ja auch so. Das war eine Zeit lang unheimlich modern. Alle haben Fraktale gemacht und jetzt ist die Luft ziemlich raus. Und ja. Gut. Also nochmal zu den Differentialgleichungen. Wir haben ja beeindruckende 16 Kapitel geschafft, was eine Menge ist. Wir haben angefangen mit einer Einführung, ja, ein bisschen Beispiele gegeben, überhaupt was Differentialgleichungen sind. Wir haben implizite Differentialgleichungen kurz angeguckt und gesagt, dass wir die gar nicht weiter betrachten werden. Wir haben unlösbare Differentialgleichungen hingeschrieben, wo die rechte Seite die Indikatorfunktion der rationalen Zahlen war und sowas alles, um so ein bisschen hinzukriegen, also Einblick zu kriegen. Zweiten Abschnitt haben wir dann explizit lösbare gemacht, alles skalar. Und das war so ein bisschen rezeptbuchartig. Da hatten wir insbesondere x-Punkt gleich g von t mal h von x, also die t-Abhängigkeit und die x-Abhängigkeit so trennbar. Halt, das war dann Trennung der Variablen. Und hatten insbesondere auch x-Punkt gleich a mal x mal 1 minus x, was gerade trennbar ist, weil es gar nicht von t abhängt, komplett durchgerechnet. Und das lässt sich dann lösen, wenn man x durch h von x, also Entschuldigung, wenn man 1 durch h von x integrieren kann. So. Und das kann man meist nicht, aber manchmal schon. Dann hatten wir weitere explizit lösbare, und zwar im Wesentlichen Differentialgleichungen von einer Gestalt, die man dann zurückführen konnte durch Transformationen auf diese Gestalt und dann diese Trennung der Variablen anwenden konnte. Das waren insbesondere x-Punkt gleich groß f von ja, at plus bx plus c. Wenn das in dieser Form einging, konnte man trennen. Dann hatten wir homogene Differentialgleichungen. Die schreibe ich nicht nochmal separat hin. Das war so ein Bruch, wo man dann Vielfache rausziehen konnte. Und dann hatten wir insbesondere auch lineare, skalare Differentialgleichungen. Das war x-Punkt plus p von tx gleich q von t. Die haben wir später aber ja nochmal wieder gekriegt bei den linearen Differentialgleichungen, die nicht skalar waren. Das ist einfach x Punkt gleich a von t mal x plus b von t, wobei a gleich minus b von t und q gleich b ist. Und dann hatten wir noch im Abschnitt 4 der Nulli-Differentialgleichung angeguckt. Das war x Punkt gleich, nee, x Punkt plus a von t. Das war fast linear. P von t x hoch p gleich 0. Also da tauchte noch so eine bestimmte Nichtlinearität der Form x hoch p auf. Und dann hatten wir Riccati-Differentialgleichung. Auch da war es so, man transformierte um, kriegte das auf so eine Form und konnte dann teilweise lösen. Das war x Punkt plus a von t, x plus b von t, x Quadrat. Das ist also eine spezielle Bernoulli-Differentialgleichung auf der linken Seite. Und, aber rechts war dann noch eine Inhomogenität zulässig. Das darf man jetzt eigentlich offiziell nicht sagen, weil die sind ja nicht linear homogen und nicht homogen ist nicht sinnvoll. Ja, und dieser Riccati war dann auf Bernoulli zurückführbar. Tatsächlich für Differenzen zurückführbar. Wenn man eine Lösung kannte von dieser Riccati-Differentialgleichung, konnte man Differenzen angucken und für Differenzen gilt eine Bernoulli-Differentialgleichung. So, das war so, ja, gut. So, das waren die ersten 4 Abschnitte, in denen ja richtig kochbuchartig einfach Rezepte vorgegeben oder diskutiert wurden. So, jetzt kommt einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir in dieser Vorlesung so viel geschafft haben. Das nämlich der ist, dass wir mit der Nummerierung einfach bei 8 weitergemacht haben. Das wurden dann Existenz- und Eindeutigkeitssätze. Ja, der Grund ist natürlich, dass wir so ein bisschen mit der Nummerierung von Peter Klödens Skript daran, also der gefolgt sind und einige Sachen ausgelassen hatten. Okay. Da hatten wir halt richtig allgemeine Differentialgleichung. Jetzt schreiben wir es mal so, x von t0 gleich x0. Also ein Anfangswertproblem. Und haben zunächst mal festgestellt, dass das äquivalent ist zu dieser Integralversion. Okay, das war einfach nur integriert. Der entscheidende Punkt hier war, dass ich hier an der rechten Seite nur brauchte, dass x stetig ist. Also sobald ich weiß, dass x stetig ist, konnte man auf die Differenzierbarkeit schließen. Und die Stetigkeit erlaubte dann, also das nicht mit Differenzierbaren zu schreiben, erlaubte dann Anwendung von Fixpunktsätzen. Das wollte ich nochmal betont haben. Viel läuft rum und ich kriege immer eine andere Ableitung. Und dann kriege ich exakt etwas, was aussieht wie eine Lösung von x Punkt gleich a von tx. Die gleichen Eigenschaften hat das hier. Insoweit als eine Fundamentalmatrix davon, von dieser Differentialgleichung, sich genauso verhält wie dieses hier. Nur beim einen ist die Zeit kontinuierlich, hier beim anderen ist die Zeit diskret. Und ja, sowas kann man dann machen. Und man kriegt da Tiefe und viele Ergebnisse. Man muss allerdings sagen, in dem Seminar werden wir nicht alles abdecken können, was es in der Theorie gibt. Höchstens 80%. So, das war der Werbeblock. Ach so, nochmal zurück in den Werbeblock, wo ich die Entropie nochmal sehe. Über Entropie kann man auch sehr viel sagen. Nicht zuletzt deshalb, weil es nicht nur einen Begriff von Entropie, sondern vielleicht 5 bis 10 gibt, die nichts miteinander zu tun haben. Sodass schon das Problem, überhaupt zu klären, welcher Entropiebegriff ist vernünftig und sinnvoll und sagt, was nicht ganz banal ist. Oder sagen wir mal sogar ungelöst. So, jetzt aber trotzdem zum Rückblick Differentialgleichung. Und zunächst mal, wir haben ja...
Wann genau soll jetzt die nächste Vorbesprechung?
Die soll am kommenden Donnerstag um zu einer Zeit stattfinden. Ja. Bitte? Um 12 bis ja, vor der Klausur hatten wir auch schon überlegt, dass es keine so gute Idee wäre. Mittendrin haben wir ihn auch wieder verworfen, da kurze Pause in der Klausur zu machen. Also so danach, ich denke 15 Uhr wäre eine gute Zeit. Und vermutlich in diesem Raum müssen wir mal gucken, ob der frei ist. Das wird aber alles noch angekündigt. Moment, das wollte ich nochmal hier dazu schreiben. Halt, nochmal zurück in den Werbeblock, richtig. In letzter Zeit ist Ergodentheorie auch in der Zahlentheorie sehr prominent geworden. Das ist interessant und ich verstehe davon nichts. Also hier in dem Seminar geht es tatsächlich um diese zahlentheoretischen Zusammenhänge so gut wie gar nicht.
Warum interessieren die dich dafür?
Das weiß ich nicht. Es gibt jetzt flattern ständig irgendwelche Ankündigungen von Ergodic Theory and Number Theory und so weiter. Also in Oberwolfach ist da jetzt eine Arbeitsgemeinschaft und noch eine Tagung irgendwie in Holland und so. Hier die Algebraiker interessieren sich auch dafür. Und ja, muss man die mal fragen. Aber es ist wohl so, dass sich da gerade im Moment Zusammenhänge auftun, die noch nicht so richtig überblickt werden. Das kann auch sein, dass das diese typische hypeartige Entwicklung ist, dass erstmal alle glauben, dass alle Probleme damit gelöst werden können. Nach 3 bis 4 Jahren Beschäftigung damit stellt man fest, einige kann man lösen, die meisten nicht. Und dann flaut das wieder ab. Was mit Chaos und Fraktalen war es ja auch so. Das war eine Zeit lang unheimlich modern. Alle haben Fraktale gemacht und jetzt ist die Luft ziemlich raus. Und ja. Gut. Also nochmal zu den Differentialgleichungen. Wir haben ja beeindruckende 16 Kapitel geschafft, was eine Menge ist. Wir haben angefangen mit einer Einführung, ja, ein bisschen Beispiele gegeben, überhaupt was Differentialgleichungen sind. Wir haben implizite Differentialgleichungen kurz angeguckt und gesagt, dass wir die gar nicht weiter betrachten werden. Wir haben unlösbare Differentialgleichungen hingeschrieben, wo die rechte Seite die Indikatorfunktion der rationalen Zahlen war und sowas alles, um so ein bisschen hinzukriegen, also Einblick zu kriegen. Zweiten Abschnitt haben wir dann explizit lösbare gemacht, alles skalar. Und das war so ein bisschen rezeptbuchartig. Da hatten wir insbesondere x-Punkt gleich g von t mal h von x, also die t-Abhängigkeit und die x-Abhängigkeit so trennbar. Halt, das war dann Trennung der Variablen. Und hatten insbesondere auch x-Punkt gleich a mal x mal 1 minus x, was gerade trennbar ist, weil es gar nicht von t abhängt, komplett durchgerechnet. Und das lässt sich dann lösen, wenn man x durch h von x, also Entschuldigung, wenn man 1 durch h von x integrieren kann. So. Und das kann man meist nicht, aber manchmal schon. Dann hatten wir weitere explizit lösbare, und zwar im Wesentlichen Differentialgleichungen von einer Gestalt, die man dann zurückführen konnte durch Transformationen auf diese Gestalt und dann diese Trennung der Variablen anwenden konnte. Das waren insbesondere x-Punkt gleich groß f von ja, at plus bx plus c. Wenn das in dieser Form einging, konnte man trennen. Dann hatten wir homogene Differentialgleichungen. Die schreibe ich nicht nochmal separat hin. Das war so ein Bruch, wo man dann Vielfache rausziehen konnte. Und dann hatten wir insbesondere auch lineare, skalare Differentialgleichungen. Das war x Punkt plus p von tx gleich q von t. Die haben wir später aber ja nochmal wieder gekriegt bei den linearen Differentialgleichungen, die nicht skalar waren. Das ist einfach x Punkt gleich a von t mal x plus b von t, wobei a gleich minus p von t und q gleich b ist. Und dann hatten wir noch im Abschnitt 4 Bernoulli-Differentialgleichung angeguckt. Das war x Punkt gleich, nee, x Punkt plus a von t. Das war fast linear. P von tx hoch p gleich 0. Also da tauchte noch so eine bestimmte Nichtlinearität der Form x hoch p auf. Und dann hatten wir Riccati-Differentialgleichung. Auch da war es so, man transformierte um, kriegte das auf so eine Form und konnte dann teilweise lösen. Das war x Punkt plus a von t, x plus b von t, x Quadrat. Das ist also eine spezielle Bernoulli-Differentialgleichung auf der linken Seite. Und, aber rechts war dann noch eine Inhomogenität zulässig. Das darf man jetzt eigentlich offiziell nicht sagen, weil die sind ja nicht linear homogen und nicht homogen ist nicht sinnvoll. Ja, und dieser Riccati war dann auf Bernoulli zurückführbar. Tatsächlich für Differenzen zurückführbar. Wenn man eine Lösung kannte von dieser Riccati-Differentialgleichung, konnte man Differenzen angucken und für Differenzen gilt eine Bernoulli-Differentialgleichung. So, das war so, ja, gut. So, das waren die ersten 4 Abschnitte, in denen ja richtig kochbuchartig einfach Rezepte vorgegeben oder diskutiert wurden. So, jetzt kommt einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir in dieser Vorlesung so viel geschafft haben. Das nämlich der ist, dass wir mit der Nummerierung einfach bei 8 weitergemacht haben. Das wurden dann Existenz- und Eindeutigkeitssätze. Ja, der Grund ist natürlich, dass wir so ein bisschen mit der Nummerierung von Peter Klödens Skript daran, also der gefolgt sind und einige Sachen ausgelassen hatten. Okay. Da hatten wir halt richtig allgemeine Differentialgleichung. Jetzt schreiben wir es mal so, x von t0 gleich x0. Also ein Anfangswertproblem. Und haben zunächst mal festgestellt, dass das äquivalent ist zu dieser Integralversion. Okay, das war einfach nur integriert. Der entscheidende Punkt hier war, dass ich hier an der rechten Seite nur brauchte, dass x stetig ist. Also sobald ich weiß, dass x stetig ist, konnte man auf die Differenzierbarkeit schließen. Und die Stetigkeit erlaubte dann, also das nicht mit Differenzierbaren zu schreiben, erlaubte dann Anwendung von Fixpunktsätzen. Das wollte ich nochmal betont haben. Der Existenz- und Eindeutigkeitssatz, Pika-Lindelöf, der halt sagte, Wenn sobald f Lipschitz in x ist, ich lasse jetzt hier diese ganzen global Lipschitz, lokal Lipschitz und das ganze Zeug weg, ich schreibe nur Lipschitz in x, ups, dann folgt Existenz und Eindeutigkeit der Lösung. Der Lösung vom Anfangswertproblem, die folgte dann lokal, also lokal in der Zeit. Also es gibt ein kleines Intervall um T0 rum, der hat, dass meine Lösung existiert. Und hier an dieser Stelle haben wir noch gar nichts gesagt darüber, wie groß man das Intervall machen kann. Dann haben wir das Granville-Lemma. Was eine sozusagen lineare Differentialungleichung ist. Und schreibe ich nicht nochmal hin. Dann haben wir das maximale Existenzintervall diskutiert. Das hing halt von T0 und X0 ab. Dann haben wir noch kurz diskutiert Peano. So. Das machen wir mal so. Also Pika-Lindelöf bezieht sich natürlich nur hierauf. Granville gehört nicht zu Pika-Lindelöf. Peano, den Satz von Peano erwähnt, dass wenn f nur stetig ist, nicht Lipschitz, dann hat man Existenz, aber keine Eindeutigkeit. Und das Standardbeispiel hier ist die eindimensionale Differentialgleichung x-Punkt gleich Wurzel x, wo man Stetigkeit, aber keine Lipschitz-Stetigkeit hat. Gut. Das war Abschnitt 8, dann kam 9. Das waren lineare Differentialgleichungen. Und das war wesentlich weniger theoretisch. Also das war sehr abstrakt, nicht wahr? Diese Existenz- und Eindeutigkeitssätze. Man brauchte nur eine Voraussetzung an f, die ja, Lipschitz halt. Diese linearen Differentialgleichungen waren deutlich konkreter. Sie konnten nur noch eine Sache sagen. Ich komme gleich auf eine Sache, die wir später gemacht haben, die aber eigentlich schon in 8 zulässig gewesen oder möglich gewesen wäre, nämlich diese Kurzzykel- und Flusseigenschaften. Die hätte man hier schon hinschreiben können. Ich schreibe es nochmal hier dazu. Möglich wäre hier schon. Kurzzykel- bzw. Flusseigenschaft. Die ja dann wieder in die Ergodentheorie führt. Gut, für die lineare Differentialgleichung hatten wir dann festgestellt, dass der Lösungsraum sehr schön ist, ein endlich dimensionaler linearer Unterraum, hatten Fundamentalsysteme als Basis des endlich dimensionalen Lösungsraums und Fundamentalmatrizen, indem wir einfach eine Basis zu einer Matrix zusammengesetzt hatten, hatten dann den Satz von Liouville, dass man Phi von T nicht ausrechnen kann anhand der rechten Seite, aber die Determinante von Phi von T berechnen konnte als E hoch Integral T Spur von A ds. Dann hatten wir, okay, die Fundamentalmatrix bezieht sich natürlich auf den homogenen Teil, das heißt B weg. Dann hatten wir die Variation der Konstanten hergeleitet, mit denen man dann allgemeine Lösungen auch für die inhomogene Differentialgleichung kriegen konnte. Das Einzige, was man kennen musste, war eine Fundamentalmatrix. Und die könnte man aber nicht. Das war hier für Homogene. Gut, dann hatten wir den Spezialfall diskutiert der Konstantenkoeffizienten. X-Punkt gleich ax, also wo das a nicht von t abhängt, denn b konnte es egal sein. Und haben dann festgestellt, dass die Matrix-Exponentialfunktion e hoch at eine Fundamentalmatrix gibt, dass man das berechnen kann. Ist also eine Fundamentalmatrix. Und diese Bestimmung von e hoch at ist lösbar oder durchführbar mit Kenntnis von Eigenwerten und Eigenvektoren von A. Streng genommen von der ganzen Jordan-Form, aber die kennt man ja im Wesentlichen, wenn man Eigenvektoren und Eigenwerte kennt. Und Probleme gab es, die haben wir dann so ein bisschen diskutiert. In dem Moment, in dem ein Eigenwert Lambda nicht einfach war, tatsächlich taucht das Problem erst dann aus, wenn Lambda nicht halb einfach ist. Aber egal, ich schreibe mal nur Lambda nicht einfach und Lambda komplex. Und das Problem taucht dann auf, wenn man was Reelles kriegen will. Das haben wir dann aber auseinandergedröselt, indem wir die Imaginärteile genommen haben und die einfach in Cosinus und Sinus zerlegt. Imaginärteile der Eigenwerte, so. Und dann haben wir, ja, das ist es schon. Wo sind wir jetzt? Bei 9. Ja, dann sind wir zu 10, eigentlich zu einem Spezialfall von 9 gekommen, nämlich lineare skalare Differentialgleichungen, n-ter Ordnung. Und haben halt, ich schreibe es einmal nochmal hin, minus 1 von t, zunächst mal richtig zeitabhängig. Das umgeformt in eine Differentialgleichung dieser Gestalt und haben dann eigentlich die gesamte Theorie, die wir da hatten, nochmal spezialisiert für diesen Fall. Und das war ein relativ kurzer Abschnitt, wo wir letztlich nur umgesetzt haben, die Sätze, die wir hatten, und dann nochmal hingeschrieben. Insbesondere haben wir hier halt keine R- hoch D-wertigen Funktionen, sondern R-wertige Funktionen und die unterscheiden sich in ihren Ableitungen. Sie unterscheiden sich möglicherweise nicht in einem festen T in den Funktionswerten, aber die verschiedenen Lösungen unterscheiden sich in den Ableitungen in festen Ts. Gut, das war der wesentliche Unterschied. Dann hatten wir in 11 nochmal den Spezialfall der Konstantenkoeffizienten angeguckt. AK von T ist gleich AK, konstant. Und natürlich kann man jetzt genau das Gleiche wieder durchgehen, oder konnte man genau das Gleiche wieder durchgehen, nur halt hier mit dem Spezialfall konstanter Koeffizienten. Und die Lösungsstruktur ist in diesem Fall etwas einfacher als im allgemeinen Fall, weil hier kriegte man dann, sobald man einen Eigenwert von der entsprechenden Matrix A beziehungsweise von dem charakteristischen Polynom, was hier schon da stand, hatte, also eine Nullstelle vom charakteristischen Polynom, ein Lambda, dann hatte man e hoch Lambda t, t mal e hoch Lambda t, t Quadrat mal e hoch Lambda t bis t hoch k minus 1 mal e hoch Lambda t. Das waren immer Lösungen, also diese Kollektion von k-Funktionen, die hier steht, linearunabhängige Lösungen zu einem Eigenwert beziehungsweise zu einer Nullstelle vom charakteristischen Polynom. Also im Gegensatz zu den allgemeinen x-Punkt gleich ax-Systemen, wo es kompliziertere Sorten geben konnte, wo halt Summen von solchen Dingern, von Polynomen, dann aber im RD dastanden, sind sie hier einfach, sie sind richtig trennbar in diese Polynome von festen Graden. So, dann hatten wir relativ länglich auch die Schwingungsgleichung definiert. Mit den verschiedenen Fällen y2-Punkt plus 2py-Punkt plus Omega-0-Quadrat-Y. Zunächst mal homogen unterschieden zwischen überdämpfter, unterdämpfter und aperiodischer Grenzfall und hatten dann die inhomogene betrachtet mit b von t auf der rechten Seite und ziemlich ausführlich über einen Spezialfall b auch eine Sinusschwingung diskutiert und dann Resonanz diskutiert, wo halt die, die Frequenz von der Schwingung hier rechts und die Frequenz von der Schwingung hier links, dem Omega, die gleichen waren oder dicht beieinander. Gut, das war dann der nichtlineare Fall und dann hatten wir der lineare Fall. Dann sind wir wieder zurück zu nichtlinearen Differentialgleichungen. Und haben da erstmal Parameterabhängigkeit diskutiert. Was im Wesentlichen sagte, bei x-Punkt gleich f von tx ist die Abbildung t, t0 war das, ja, t0, x0, ach, Entschuldigung. Das fehlt jetzt, das Alpha hier noch. Ich nehme noch einen zusätzlichen Parameter Alpha mit rein und dann kriege ich, dass die Abhängigkeit der Lösungen stetig von den gesamten Parametern Anfangswert, aktuelle Zeit, Anfangszeitpunkt T0 und Parameterwert Alpha 0 abhängig ist. Natürlich sofern die rechte Seite, die hier steht, ebenfalls vernünftig ist. Da schreibe ich mich nochmal hin. Stetig, beziehungsweise wenn die rechte Seite noch vernünftiger ist, ist es sogar differenzierbar. So, das war 12, dann kam 13, Stabilitätstheorie. Und zwar zunächst mal allgemeine Lösungen von allgemeinen Differentialgleichungen. Und da hatten wir halt festgestellt, das ist also Stabilität. Ich bleibe in Epsilon-Umgebungen. Attraktivität. Ich werde angezogen, immer von der Lösung, wenn ich in der Umgebung starte. Und dann hatten wir halt festgestellt, dass aus Stabilität keine Attraktivität folgt, was nicht schwer war. Und dann hatten wir festgestellt, dass aus Attraktivität keine Stabilität folgt, was schwerer war. Und was d größer gleich 2 brauchte. Und dann hatten wir definiert, also gut, asymptotisch stabil, ist gleich das hier plus das hier. Und hier hatten wir dann nochmal so ein bisschen Halbseiden, allgemeine Lösungen. Argumentiert, dass man natürlich, wenn wir eine allgemeine Lösung haben und da die Stabilitäts-, Attraktivitäts- und solche Sachen untersuchen, dass wir diese allgemeine Lösung durch eine Transformation der Differentialgleichung in eine Ruhelage transformieren können, die allerdings natürlich eine Differentialgleichung in einer Ruhelage war, die von der Lösung abhing. Von daher war das so ein bisschen Halbseiden. Also ich schreibe nur, kann immer auf Ruhelage reduziert werden. Ups. Bitte? Was, wie wohne? Das ging ganz allgemein. Ich musste sozusagen nur entlang der Lösung laufen und dann einfach die Differenz nehmen und dafür eine Differentialgleichung hinschreiben. Nur diese Differentialgleichung war eben nicht besonders schön. Schon in dem Moment, in dem ich eine autonome Differentialgleichung hier hatte, wenn ich da entlang einer Lösung das auf eine Ruhelage bringen wollte, kriegte ich immer eine nicht autonome Differentialgleichung. Diese, von daher ist das eben Halbseiden. Blaue Kreide ist nicht so gut lesbar. Ne? Na gut. Gut, dann, das war allgemeine Stabilität. Gut, dann hatten wir 14. Stabilität linearer Differentialgleichungen nochmal angeguckt. Wo sich wieder vieles relativ einfacher darstellte. Das Erste, was wir hatten, war attraktiv. Diesen Punkt, den wir hier hatten aus Attraktivität bei Nichtlinearen, folgt keine Stabilität. Das ist bei Linearen anders. Aus Attraktivität folgt immer Stabilität. Und außerdem hatten wir festgestellt, dass eine allgemeine Lösung ist stabil bzw. asymptotisch stabil. Da könnte ich jetzt auch einfach attraktiv schreiben. Also attraktiv impliziert ja Stabilität. Genau dann, wenn die Nulllösung der homogenen Differentialgleichung stabil bzw. asymptotisch stabil ist, also die gleichen Eigenschaften hat. Das, was also das hat überhaupt keinen Tiefsinn. Nicht? Man muss einfach nur die Differenz von zwei Lösungen nehmen und sehen, dass das eine Lösung der homogenen Differentialgleichung ist. Und naja, gut. Und noch etliche andere Sachen werden hier einfacher. Wenn es eine Umgebung gibt, sodass alles angezogen wird, wird auch schon alles aus jeder Umgebung angezogen. Einfach weil Lösungen von der homogenen Differentialgleichung, wenn ich da mit einer Skalaren multipliziere, der Norm des Anfangswert, wird die Lösung entsprechend mit dem gleichen Skalar multipliziert. So, dann hatten wir, Okay, das ist ein Problem, die Entscheidung zu treffen, wann wir Stabilität bzw. asymptotische Stabilität haben, sobald wir eine zeitabhängige rechte Seite haben. Einfacher wird es wieder, speziell für x-Punkt gleich a, x plus b von t. Da kann man jetzt wieder entscheiden, dass die Stabilität bzw. die asymptotische Stabilität einfach von den Realteilen der Eigenwerte von a bestimmt werden. Realteile Eigenwerte von a größer 0 ist es instabil, kleiner 0 ist es asymptotisch stabil. Und gleich 0 stabil unter zusätzlichen Voraussetzungen. Nie attraktiv. Also wenn ich einen Eigenwert gleich 0 habe, kriege ich nie Attraktivität bzw. asymptotische Stabilität. Ich schreibe vielleicht wirklich asymptotisch stabil, damit das nicht so aussieht, als sei das was anderes.
Eine allgemeine Frage, bei der ganzen Stabilitätstheorie war es nur wichtig, den homogenen Teil zu betrachten.
Bei Linearen, ja.
Bei Nichtlinearen gibt es nicht.
Bei Nichtlinearen gibt es keinen homogenen Teil.
Kein
inhomogenen. Nee, da steht ja einfach nur irgendeine Nichtlinearität da. Und ich kann keinen linearen und nichtlinearen Teil abspalten, so zunächst mal. Also das kann ich in Spezialfällen machen, wo ich eine Ruhelage hätte und wo ich um die Ruhelage rum linearisiere, dann hätte ich einen linearen Teil, nämlich gerade die Ableitung von f. Und der Rest wäre dann, das ist der nächste Satz, den wir als dann in 15 behandelt haben. Aber für eine allgemeine nicht lineare Differentialgleichung ist es sinnlos, von homogen, inhomogen zu reden. Das ist einfach begrifflich nicht da. So, wo sind wir denn schon? Okay, ja. Dann haben wir 15. Diese Sache Stabilität jetzt nicht von allgemeinen Lösungen. Hier war es ja jede Lösung stabil, genau dann, wenn die Nulllösung stabil ist. Stabilität von allgemeinen Differentialgleichungen ist so allgemein nicht untersuchbar, sondern man muss sich auf Ruhelagen nicht lineare Differentialgleichungen beschränken. Also x-Punkt gleich f von tx. So, dann hatten wir Lösungsabbildung. Das hatten wir in diesem Abschnitt gemacht hier, dass wir Kurzzykel und Flusseigenschaft haben. Aber wie schon gesagt, das wäre in 8 auch schon möglich gewesen. Wobei, vielleicht ist es fast besser, das hier gemacht zu haben, weil es dann doch ein bisschen klarer geworden sein könnte. Weiß ich nicht. So, da haben wir dann tatsächlich, also das haben wir, diese Kurzzykel-Flusseigenschaft haben wir für allgemeine Zeitabhängige untersucht. Für Stabilität von Ruhelagen haben wir uns beschränkt auf Autonome, wo also keine Zeitabhängigkeit vom f mehr drin ist. Und da haben wir halt geschrieben, a x plus g von x in Umgebung einer Ruhelage. Null, also f von 0 gleich 0. Und haben halt außerdem noch angenommen, dass die rechte Seite zusätzlich stetig differenzierbar ist, sodass ich diese Darstellung habe, das A ist dann einfach die Jacobi-Matrix. Und dann thank you. Gut, dann war die Stabilität der Ruhelage, konnte man dann einfach mit den Eigenwerten der Ableitung A entscheiden über die Stabilität der Ruhelage. Allerdings musste man eine Einschränkung machen. Die bestimmen dann die Stabilität der Ruhelage, also stabil, asymptotisch stabil, instabil, wenn die alle Eigenwerte, Entschuldigung, wenn Realteile, wenn der Eigenwert 0 nicht auftaucht. So. Entschuldigung, wenn der maximale, so. Ich schreibe einfach nur Realteil ungleich 0. Und für Realteil gleich 0 hatten wir dann so ein paar Beispiele, wo das lineare System stabil, das nicht-lineare umgekehrt oder solche Sachen zusammengebastelt. Das will ich nicht im Detail hinschreiben. So, und der letzte Abschnitt 16 war dann Lyapunov-Funktionen. Und das geht jetzt schnell. Haben wir halt x-Punkt gleich f von x betrachtet, dann v bildet r hoch d nach r mit der Eigenschaft, dass v entlang von Lösungen monoton fallend ist, also monoton fallend gibt phi von t x konvergiert für t gegen unendlich gegen v hoch minus 1 von 0. Also die Urbildmenge von 0, v größer gleich 0, habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Und damit konnte man dann Stabilität von Ruhelagen untersuchen, in dem Moment, in dem v auch minus 1 von 0 gleich 0 war zum Beispiel. So, und als Abschnitt 17 haben wir dann diesen hier gemacht. Also das wird jetzt selbstreferenziell. Nicht notwendig in diese Menge rein, sondern also dieses Konvergieren heißt der Abstand von phi von tx unter, das nenne ich jetzt mal a, der konvergiert gegen 0. Also das heißt, wenn das hier a ist, dann geht die Lösung dagegen, muss aber nicht reingehen. Also insbesondere, wenn das a gerade die 0 selber ist, dann ist das halt ein Punkt und ich habe nur eine Stabilitätsaussage, nicht eine Dingsaussage. So, das ist jetzt also das Ende von dem, was ich sagen will. Jetzt können Sie was sagen. Gibt es noch Fragen, Antworten, Bemerkungen?
Wie sieht die Klausur aus?
Die wird so auf DIN A4 Blättern verfasst sein. Also die Klausur soll, die steht noch nicht fest. Mit Sebastian Becker gleich hinsetzen und dann feststellen, welche von den Aufgaben zu einfach sind, dass wir die gleich rausschmeißen. Na, also die Klausur soll 4 Aufgaben enthalten. 2 von denen sollen Rechenaufgaben sein. Also eine soll eine einfache Nachdenkaufgabe sein und die andere soll eine etwas schwierigere Nachdenkaufgabe sein. So ist zumindest das Konzept.
Lassen wir irgendwas weg oder kommt alles?
Standardantwort, Sie müssen alles können und das perfekt. Wir lassen natürlich was weg. Das geht bei 4 Aufgaben nicht anders. Aber technisch schwierige und aufwendige Sachen und sowas werden nicht auftauchen. Aus 2 Gründen. Einerseits, weil das für Sie sehr unangenehm und zum anderen, weil das für uns sehr unangenehm ist. Also für Sie das zu schreiben, für uns das zu korrigieren. Aber ja, das ist immer schwer vorher zu sagen. Nicht? Sie soll niemanden überfordern, aber sie soll auch niemanden unterfordern. Ein DIN A4 Blatt, was beidseitig mit Dingen eigenhändig beschrieben ist, beliebigen Inhalts. Das können Gedichte sein, das können Sätze, Formeln, sonst wie was sein. Also die Entscheidung, was Sie drauf schreiben auf dieses DIN A4-Blatt, die sollten Sie allerdings einigermaßen sorgfältig treffen. Also nochmal die Sachen durchgucken und wirklich feststellen, was auf das DIN A4-Blatt drauf soll. Einfach nur eins vollschreiben, damit Sie ein DIN A4-Blatt dabei haben, ist nicht so nützlich. Und sobald Sie das DIN A4-Blatt geschrieben haben, können Sie es auch zu Hause lassen. Gut, dann also bis Donnerstag und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn viele nicht durchfallen würden. Also, der Existenz- und Eindeutigkeitssatz Pika Lindelöf, der halt sagte, denn sobald F Lipschitz in X ist, ich lasse jetzt hier diese ganzen global Lipschitz, lokal Lipschitz und das ganze Zeug weg, ich schreibe nur Lipschitz in X, ups, dann folgt Existenz und Eindeutigkeit der Lösung. Der Lösung vom Anfangswertproblem, die folgte dann lokal, also lokal in der Zeit. Also es gibt ein kleines Intervall um T0 rum, der hat, dass meine Lösung existiert. Und hier an dieser Stelle haben wir noch gar nichts gesagt darüber, wie groß man das Intervall machen kann. Dann haben wir das Gronville-Lemma. Was eine sozusagen lineare Differentialungleichung ist. Und schreibe ich nicht nochmal hin. Dann haben wir das maximale Existenzintervall diskutiert. Das hing halt von T0 und X0 ab. Dann haben wir noch kurz diskutiert Peano. So. Das machen wir mal so. Also Pika Lindelöf bezieht sich natürlich nur hierauf. Gronville gehört nicht zu Pika Lindelöf. Peano, den Satz von Peano erwähnt, dass wenn F nur stetig ist, nicht Lipschitz, dann hat man Existenz, aber keine Eindeutigkeit. Und das Standardbeispiel hier ist die eindimensionale Differentialgleichung x Punkt gleich Wurzel x, wo man Stetigkeit, aber keine Lipschitz-Stetigkeit hat. Gut. Das war Abschnitt 8. Dann kam 9. Das waren lineare Differentialgleichungen. Und das war wesentlich weniger theoretisch. Also das war sehr abstrakt, nicht wahr? Diese Existenz- und Eindeutigkeitssätze. Man brauchte nur eine Voraussetzung an F, die, ja, Lipschitz halt. Diese linearen Differentialgleichungen waren deutlich konkreter. Sekunde, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich komme gleich auf eine Sache, die wir später gemacht haben, die aber eigentlich schon in 8 zulässig gewesen oder möglich gewesen wäre, nämlich diese Kurzzykel- und Flusseigenschaften. Die hätte man hier schon hinschreiben können. Ich schreibe es nochmal hier dazu. Möglich wäre hier schon. Kurzzykel- bzw. Flusseigenschaft. Die ja dann wieder in die Ergodentheorie führt. Gut, für die lineare Differentialgleichung hatten wir dann festgestellt, dass der Lösungsraum sehr schön ist, ein endlich dimensionaler linearer Unterraum, hatten Fundamentalsysteme. als Basis des unendlich dimensionalen Lösungsraums und fundamentalen Matrizen, indem wir einfach eine Basis zu einer Matrix zusammengesetzt hatten, hatten dann den Satz von Liouville, dass man Phi von T nicht ausrechnen kann anhand der rechten Seite, aber die Determinante von Phi von T berechnen konnte als E hoch Integral T Spur von A ds. Dann hatten wir, okay, die Fundamentalmatrix bezieht sich natürlich auf den homogenen Teil, das heißt B weg. Dann hatten wir die Variation der Konstanten hergeleitet, mit denen man dann allgemeine Lösungen auch für die inhomogene Differentialgleichung kriegen konnte. Das Einzige, was man kennen musste, war eine Fundamentalmatrix und die kannte man aber nicht. Das war hier für homogene. Gut, dann hatten wir den Spezialfall diskutiert der Konstantenkoeffizienten. X-Punkt gleich ax, also wo das a nicht von t abhängt, denn b konnte es egal sein. Und haben dann festgestellt, dass die Matrix-Exponentialfunktion e hoch at eine Fundamentalmatrix gibt, dass man das berechnen kann. Ist also eine Fundamentalmatrix. Und diese Bestimmung von e hoch at ist lösbar oder durchführbar mit Kenntnis von Eigenwerten und Eigenvektoren von A. Streng genommen von der ganzen Jordan-Form, aber die kennt man ja im Wesentlichen, wenn man Eigenvektoren und Eigenwerte kennt. Und Probleme gab es, die haben wir dann so ein bisschen diskutiert. In dem Moment, in dem ein Eigenwert Lambda nicht einfach war, tatsächlich taucht das Problem erst dann aus, wenn Lambda nicht halb einfach ist. Aber egal, ich schreibe mal nun Lambda nicht einfach und Lambda komplex. Also das Problem taucht dann auf, wenn man was Reelles kriegen will. Das haben wir dann aber auseinandergedröselt, indem wir die Imaginärteile genommen haben und die einfach in Cosinus und Sinus zerlegt. Die Imaginärteile der Eigenwerte, so. Und dann haben wir, ja, das ist es schon. Wo sind wir jetzt? Bei 9. Ja, dann sind wir zu 10, eigentlich zu einem Spezialfall von 9 gekommen, nämlich lineare, skalare Differentialgleichungen, n-ter Ordnung. Und haben halt, ich schreibe es einmal nochmal hin, minus 1 von t, zunächst mal richtig zeitabhängig. Das umgeformt in eine Differentialgleichung dieser Gestalt und haben dann eigentlich die gesamte Theorie, die wir da hatten, nochmal spezialisiert für diesen Fall. Und das war ein relativ kurzer Abschnitt, wo wir letztlich nur umgesetzt haben, die Sätze, die wir hatten, und dann nochmal hingeschrieben. Insbesondere haben wir hier halt keine R- und D-wertigen Funktionen, sondern R-wertige Funktionen. Und die unterscheiden sich in ihren Ableitungen. Sie unterscheiden sich möglicherweise nicht in einem festen T in den Funktionswerten, aber die verschiedenen Lösungen unterscheiden sich in den Ableitungen in festen Ts. Gut, das war der wesentliche Unterschied. Dann hatten wir in 11 nochmal den Spezialfall der Konstantenkoeffizienten angeguckt. AK von T ist gleich AK, konstant. Und natürlich kann man jetzt genau das Gleiche wieder durchgehen, oder konnte man genau das Gleiche wieder durchgehen, nur halt hier mit dem Spezialfall konstanter Koeffizienten. Und die Lösungsstruktur ist in diesem Fall etwas einfacher als im allgemeinen Fall, weil hier kriegte man dann, sobald man einen Eigenwert von der entsprechenden Matrix A beziehungsweise von dem charakteristischen Polynom, was hier schon da stand, hatte, also eine Nullstelle vom charakteristischen Polynom, ein Lambda, dann hatte man E hoch Lambda T, T mal E hoch Lambda T, T Quadrat mal E hoch Lambda T bis T hoch K minus 1 mal E hoch Lambda T. Das waren immer Lösungen, also diese Kollektion von K-Funktionen, die hier steht, linearunabhängige Lösungen zu einem Eigenwert beziehungsweise zu einer Nullstelle vom charakteristischen Polynom. Also im Gegensatz zu den allgemeinen x-Punkt gleich ax-Systemen, wo es kompliziertere Sorten geben konnte, wo halt Summen von solchen Dingern, von Polynomen, dann aber im R-D dastanden, sind sie hier einfach, sie sind richtig trennbar in diese Polynome von festen Graden. So, dann hatten wir relativ länglich auch die Schwingungsgleichung definiert. Mit den verschiedenen Fällen y2 Punkt plus 2p y Punkt plus Omega 0 Quadrat y. Zunächst mal homogen unterschieden zwischen überdämpfter, unterdämpfter und aperiodischer Grenzfall und hatten dann die inhomogene betrachtet mit b von t auf der rechten Seite und ziemlich ausführlich über einen Spezialfall b auch eine Sinusschwingung diskutiert und dann Resonanz diskutiert, wo halt die Frequenz von der Schwingung hier rechts und die Frequenz von der Schwingung hier links, dem Omega, die gleichen waren oder dicht beieinander. Gut, das war dann der nichtlineare Fall und dann hatten wir der lineare Fall, dann sind wir wieder zurück zu nichtlinearen Differentialgleichungen. Und haben da erstmal Parameterabhängigkeit diskutiert. Was im Wesentlichen sagte, bei x-Punkt gleich f von tx ist die Abbildung t, t0 war das, ja, t0, x0, ach, Entschuldigung, das fehlt jetzt, das Alpha hier noch. Ich nehme noch einen zusätzlichen Parameter Alpha mit rein und dann kriege ich, dass die Abhängigkeit der Lösungen stetig von den gesamten Parametern, Anfangswert, aktuelle Zeit, Anfangszeitpunkt T0 und Parameterwert Alpha 0 abhängig ist. Natürlich sofern die rechte Seite, die hier steht, ebenfalls vernünftig ist. Da schreibe ich mir nochmal hin. Stetig, beziehungsweise wenn die rechte Seite noch vernünftiger ist, ist es sogar differenzierbar. So, das war 12, dann kam 13, Stabilitätstheorie. Und zwar zunächst mal allgemeine Lösungen von allgemeinen Differentialgleichungen. Und da hatten wir halt festgestellt, das ist also Stabilität. Ich bleibe in Epsilon-Umgebungen. Attraktivität. Ich werde angezogen, immer von der Lösung, wenn ich in der Umgebung starte. Und dann hatten wir halt festgestellt, dass aus Stabilität keine Attraktivität folgt, was nicht schwer war. Und dann hatten wir festgestellt, dass aus Attraktivität keine Stabilität folgt, was schwerer war. Und was d größer gleich 2 brauchte. Und dann hatten wir definiert, also gut, asymptotisch stabil ist gleich das hier plus das hier. Und hier hatten wir dann nochmal so ein bisschen ja, Halbseiden, allgemeine Lösungen. Argumentiert, dass man natürlich, wenn wir eine allgemeine Lösung haben und da die Stabilitäts-, Attraktivitäts- und solche Sachen untersuchen, dass wir diese allgemeine Lösung durch eine Transformation der Differentialgleichung in eine Ruhelage transformieren können, die allerdings natürlich eine Differentialgleichung in der Ruhelage war, die von der Lösung abhing. Von daher war das so ein bisschen Halbseiden. Also ich schreibe nur, kann immer auf Ruhelage reduziert werden. Ups. Bitte? Was, wie wohne? Das ging ganz allgemein. Ich musste sozusagen nur entlang der Lösung laufen und dann einfach die Differenz nehmen und dafür eine Differentialgleichung hinschreiben. Nur diese Differentialgleichung war eben nicht besonders schön. Schon in dem Moment, in dem ich eine autonome Differentialgleichung hier hatte, wenn ich da entlang einer Lösung das auf eine Ruhelage bringen wollte, kriegte ich immer eine nicht autonome Differentialgleichung. Diese, von daher ist das eben Halbseiten. Blaue Kreide ist nicht so gut lesbar. Ne? Na gut. Gut, dann, das war allgemeine Stabilität. Gut, dann hatten wir 14. Stabilität linearer Differentialgleichungen nochmal angeguckt. Wo sich wieder vieles relativ einfacher darstellte. Das Erste, was wir hatten, war attraktiv. Diesen Punkt, den wir hier hatten aus Attraktivität bei nichtlinearen, folgt keine Stabilität. Das ist bei linearen anders. Aus Attraktivität folgt immer Stabilität. Und außerdem hatten wir festgestellt, dass eine allgemeine Lösung ist stabil bzw. asymptotisch stabil. Da könnte ich jetzt auch einfach attraktiv schreiben. Also attraktiv impliziert ja Stabilität. Genau dann, wenn die Nulllösung der homogenen Differentialgleichung stabil bzw. asymptotisch stabil ist, also die gleichen Eigenschaften hat. Das, was also das hat überhaupt keinen Tiefsinn. Nicht? Man muss einfach nur die Differenz von zwei Lösungen nehmen und sehen, dass das eine Lösung der homogenen Differentialgleichung ist. Und naja, gut. Und noch etliche andere Sachen werden hier einfacher. Wenn es eine Umgebung gibt, sodass alles angezogen wird, wird auch schon alles aus jeder Umgebung angezogen. Einfach weil Lösungen von der homogenen Differentialgleichung, wenn ich da mit einer Skalaren multipliziere, der Norm des Anfangswert, wird die Lösung entsprechend mit dem gleichen Skalar multipliziert. So, dann hatten wir, okay, das ist ein Problem, die Entscheidung zu treffen, wann wir Stabilität bzw. asymptotische Stabilität haben, sobald wir eine zeitabhängige rechte Seite haben. Einfacher wird es wieder, speziell für x-Punkt gleich a, x plus b von t. Da kann man jetzt wieder entscheiden, dass die Stabilität bzw. die asymptotische Stabilität einfach von den Realteilen der Eigenwerte von a bestimmt werden. Realteile, Eigenwerte von a größer 0 ist es instabil, kleiner 0 ist es asymptotisch stabil. Und gleich 0 stabil unter zusätzlichen Voraussetzungen. Nie attraktiv. Also wenn ich einen Eigenwert gleich 0 habe, kriege ich nie Attraktivität bzw. asymptotische Stabilität. Ich schreibe vielleicht wirklich asymptotisch stabil, damit das nicht so aussieht, als sei das was anderes.
Allgemeine Frage, bei der ganzen Stabilitätstheorie war es nur wichtig, den homogenen Teil zu betrachten.
Bei Linearen, ja.
Bei Nichtlinearen geht es nicht.
Bei Nichtlinearen gibt es keinen homogenen Teil. Nee, da steht ja einfach nur irgendeine Nichtlinearität da. Und ich kann keinen linearen und nichtlinearen Teil abspalten, so zunächst mal. Also das kann ich in Spezialfällen machen, wo ich eine Ruhelage hätte und wo ich um die Ruhelage rum linearisiere. Dann hätte ich einen linearen Teil, nämlich gerade die Ableitung von f. Und der Rest wäre das ist der nächste Satz, den wir als dann in 15 behandelt haben. Aber für eine allgemeine nicht-lineare Differentialgleichung ist es sinnlos, von homogen, inhomogen zu reden. Das ist einfach begrifflich nicht da. So, wo sind wir denn schon? Okay, ja. Dann haben wir 15. Diese Sache Stabilität jetzt nicht von allgemeinen Lösungen. Hier war es ja jede Lösung stabil, genau dann, wenn die Nulllösung stabil ist. Stabilität von allgemeinen Differentialgleichungen ist so allgemein nicht untersuchbar, sondern man muss sich auf Ruhelagen nicht-lineare Differentialgleichungen beschränken. Ich habe also x-Punkt gleich f von tx. So, dann hatten wir Lösungsabbildung. Das hatten wir in diesem Abschnitt gemacht hier, dass wir Kotzykel und Flusseigenschaft haben. Aber wie schon gesagt, das wäre in 8 auch schon möglich gewesen. Wobei, vielleicht ist es fast besser, das hier gemacht zu haben, weil es dann doch ein bisschen klarer geworden sein könnte. Weiß ich nicht. So, da haben wir dann tatsächlich, also das haben wir, diese Kotzykel-Flusseigenschaft haben wir für allgemeine zeitabhängige untersucht. Für Stabilität von Ruhelagen haben wir uns beschränkt auf autonome, wo also keine Zeitabhängigkeit vom f mehr drin ist. Und da haben wir halt geschrieben, a x plus g von x in Umgebung einer Ruhelage 0, also f von 0 gleich 0. Und haben halt außerdem noch angenommen, dass die rechte Seite zusätzlich stetig differenzierbar ist, sodass ich diese Darstellung habe. Das A ist dann einfach die Jacobi-Matrix. Und dann gut, dann war die Stabilität der Ruhelage, konnte man dann einfach mit den Eigenwerten der Ableitung A entscheiden über die Stabilität der Ruhelage. Allerdings musste man eine Einschränkung machen. Die bestimmen dann die Stabilität der Ruhelage, also stabil, asymptotisch stabil, instabil, wenn die alle Eigenwerte, Entschuldigung, wenn Realteile, wenn der Eigenwert 0 nicht auftaucht. So. Entschuldigung, wenn der maximale, so. Ich schreibe einfach nur Realteil ungleich 0. Und für Realteil gleich 0 hatten wir dann so ein paar Beispiele, wo das lineare System stabil, das nicht-lineare umgekehrt oder solche Sachen zusammengebastelt. Das will ich nicht im Detail hinschreiben. So, und der letzte Abschnitt 16 war dann Lyapunov-Funktionen. Und das geht jetzt schnell. Haben wir halt x-Punkt gleich f von x betrachtet, dann v bildet r auch d nach r mit der Eigenschaft, dass v entlang von Lösungen monoton fallend ist gegen, also monoton fallend, gibt phi von t x konvergiert für t gegen unendlich gegen v hoch minus 1 von 0. Also die Urbildmenge von 0, v größer gleich 0, habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Und damit konnte man dann Stabilität von Ruhelagen untersuchen, in dem Moment, in dem v auch minus 1 von 0 gleich 0 war zum Beispiel. So, und als Abschnitt 17 haben wir dann diesen hier gemacht. Also das wird jetzt selbstreferenziell. Nicht notwendig in diese Menge rein, sondern also dieses Konvergieren heißt der Abstand von phi von tx unter, das nenne ich jetzt mal a, der konvergiert gegen 0. Also das heißt, wenn das hier a ist, dann geht die Lösung dagegen, muss aber nicht reingehen. Also insbesondere, wenn das a gerade die 0 selber ist, dann ist das halt ein Punkt. Und ich habe nur eine Stabilitätsaussage, nicht eine Dingsaussage. So, das ist jetzt also das Ende von dem, was ich sagen will. Jetzt können Sie was sagen. Gibt es noch Fragen, Antworten, Bemerkungen?
Wie sieht die Klausur aus?
Die wird so auf DIN A4 Blättern verfasst sein. Also die Klausur soll, die steht noch nicht fest. Mit Sebastian Becker gleich hinsetzen und dann feststellen, welche von den Aufgaben zu einfach sind, dass wir die gleich rausschmeißen. Na, also die Klausur soll 4 Aufgaben enthalten. 2 von denen sollen Rechenaufgaben sein. Also eine soll eine einfache Nachdenkaufgabe sein und die andere soll eine etwas schwierigere Nachdenkaufgabe sein. So ist zumindest das Konzept.
Lassen wir irgendwas weg oder kommt alles
drin? Standardantwort, Sie müssen alles können und das perfekt. Wir lassen natürlich was weg. Das geht bei 4 Aufgaben nicht anders. Aber technisch schwierige und aufwendige Sachen und sowas werden nicht auftauchen. Aus 2 Gründen. Einerseits, weil das für Sie sehr unangenehm und zum anderen, weil das für uns sehr unangenehm ist. Also für Sie das zu schreiben, für uns das zu korrigieren. Aber ja, das ist immer schwer vorher zu sagen. Nicht? Sie sollen niemanden überfordern, aber sie soll auch niemanden unterfordern. Ein DIN A4-Blatt, das beidseitig mit Dingen eigenhändig beschrieben ist, beliebigen Inhalts. Das können Gedichte sein, das können Sätze, Formeln, sonst wie was sein. Also die Entscheidung, was Sie drauf schreiben auf dieses DIN A4-Blatt, die sollten Sie allerdings einigermaßen sorgfältig treffen. Also nochmal die Sachen durchgucken und wirklich feststellen, was auf das DIN A4-Blatt drauf soll. Einfach nur eins vollschreiben, damit Sie ein DIN A4-Blatt dabei haben, ist nicht so nützlich. Und sobald Sie das DIN A4-Blatt geschrieben haben, können Sie es auch zu Hause lassen. Gut, dann also bis Donnerstag. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn viele nicht durchfallen würden. Also.